Herzlich willkommen zum Flow and Glow Podcast. Der Podcast für alle Frauen, die ihre Schilddrüse endlich wieder ins Gleichgewicht bringen wollen. Finde dich nicht länger ab mit Symptomen wie Müdigkeit, Erschöpfung, Haarausfall, Zyklusstörungen und Verdauungsbeschwerden. Mein Name ist Yvonne Riesenfeld, ich bin Heilpraktikerin und Mentorin und helfe seit 15 Jahren Frauen dabei, ihre Schilddrüsenprobleme hinter sich zu lassen, um wieder fit und voller Energie ihren Alltag zu meistern. Ich zeige dir hier, wie auch du es schaffen kannst, über gezielte Maßnahmen deine Schilddrüse, deinen Darm und deine Hormone zurück in ihre Balance zu bringen und dir endlich deine Lebensqualität zurückzuholen. Hallo ihr Lieben, unser Thema heute: Untersuchungen bei Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto, Morbus Basedow. Hier ist der erste Schritt, sich einmal die Schilddrüsenwerte anzuschauen. Und zwar alle. Wir brauchen dazu den TSH-Wert, wir brauchen den FT3, den FT4, den RT3 und einmal bitte immer alle drei Antikörper. Also TPO-AK, TG-AK und TRAC. Häufig erlebe ich, dass eben nur der TPO-AK untersucht wird, die anderen vernachlässigt werden, die aber hier und da auch positiv sind und dann wird eine Hashimoto einfach übersehen. Und bei einer Schilddrüsenunterfunktion müssen wir immer ausschließen, dass die Unterfunktion durch eine Hashimoto mit verursacht wird. Bei der Hashimoto haben wir noch weitere Untersuchungen, die dann wichtig sind, die Schilddrüse betreffend. Ja, Basics natürlich, der Ultraschall. Hier sehen wir, ob die Schilddrüse kleiner geworden ist, wieso die Beschaffenheit ist. Also die sollte homogen beschaffen sein. Und eine Standardgröße bei einer Frau liegt zwischen 12 und 18 Millilitern. Und wenn bei euch ein Ultraschall gemacht wurde, dann könnt ihr gerne auch noch beim Arzt anfragen, wenn ihr die Befunde nicht bekommen habt. Und auch anfragen, wie groß eure Schilddrüse noch ist. Es ist so, dass viele Frauen auch eine kleinere Schilddrüse haben, das auch noch dann vollkommen in Ordnung ist. Bedeutet, diese Schilddrüse, auch wenn sie kleiner ist, auch wenn sie so bei 9 Milliliter insgesamt Volumen liegt, noch in der Lage ist, ausreichend Hormone zu produzieren. Das ist aber nicht immer der Fall. Und bei der Hashimoto haben wir natürlich immer das Problem, dass diese Autoimmunprozesse, also dieser Prozess, in dem der Körper, das Immunsystem, die Schilddrüse angreift, dazu führen, dass irgendwann nicht mehr ausreichend Gewebe vorhanden ist, um Schilddrüsenhormone zu produzieren. Das heißt, wir sind dann irgendwann auf eine Substitution von außen angewiesen, also auf Schilddrüsenhormone von außen. Bei den Schilddrüsenwerten haben wir wirklich diverse Konstellationen, aus denen wir schließen können, was so die Ursache ist. Wir haben hier so das Typische, eine primäre Hypothyreose, also eine Funktionsstörung der Schilddrüse. Da haben wir normale Schilddrüsenwerte, also normale FT3, FT4, RT3 und der TSH-Wert ist aber erhöht. Hier würde ich in erster Linie danach schauen, was die Nebenniere macht. Ich würde aber auch danach gucken, was so die Mikronährstoffe machen. Manchmal fehlen die Baustoffe, also Jod, Selen, Eisen, Vitamin D. Und das ist dann schon hilfreich, die aufzufüllen. Erfahrungsgemäß reicht das aber nicht. Ja? Dann haben wir weitere Konstellationen. Hier ist es zum Beispiel so, dass wir einen niedrigen TSH-Wert haben. Dann ist FT3, FT4 normal oder niedrig, der RT3 normal. Und wir haben hier aber auch schon Symptome einer Unterfunktion. Ja, hier haben wir häufig als Ursache Stress, also psychische und körperliche Stressoren und daraufhin Erschöpfung der Hypophyse, die dann nicht mehr in der Lage ist, genügend TSH zu bilden oder es wird einfach gegengesteuert, es wird gebremst. Ja? Es ist ein natürlicher Schutzmechanismus, weil der Körper sowieso schon on fire steht, ja, um nicht auszubrennen sozusagen. Das nächste, was ich häufiger beobachte, sind Konversionsstörungen. Hier ist es so, dass der FT3 niedriger ist als FT4. Das ist eine Umwandlungsstörung. Da wird einfach nicht ausreichend aus dem inaktiven T4 in das aktive T3 umgewandelt. Der TSH-Wert kann dabei normal sein und das ist fatal, denn wenn man dann zum Arzt geht und berichtet, mir geht's nicht gut, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich habe Haarausfall, ich habe Verdauungsstörungen, Konzentrationsprobleme, Brain Fog etc., dann ist einfach nichts zu finden, weil häufig eben nur nach dem TSH-Wert geschaut wird und wenn denn nach den freien Werten geguckt wird, dann werden die nicht richtig interpretiert. Eine Konversionsstörung ist wirklich sehr, sehr häufig zu finden, ist sehr weit verbreitet und wird einfach in den meisten Fällen nicht erkannt, mit verheerenden Folgen. Ja, also die Betroffenen laufen teilweise jahrelang mit Symptomen einer Unterfunktion rum, die dann auch weitreichende Folgen hat, ja, auf den Darm, auf die Nebenniere und so weiter. Die Systeme im Körper hängen ja alles zusammen, das ist ja alles eine Art Symbiose, ja. Und wenn ein System, ein so wichtiges System ausfällt, weil es eben dann eine Unterfunktion gibt, dann bricht das alles zusammen irgendwann, früher oder später. Ganz tückisch ist auch ein TBG-Überschuss. Hier ursächlich ist die Pille, also orale Kontrazeption, eine Östrogenersatztherapie in den Wechseljahren oder einfach eine Östrogendominanz, ja, wo einfach zu viel Östrogen gebildet wird. Hier ist es so, dass die Schilddrüsenhormone an das überschüssige TBG gebunden werden. Ja, und das ist fatal, denn der TSH-Spiegel sieht dann normal aus, aber die Schilddrüsenhormone an sich sind viel zu niedrig und man kriegt die nicht hoch. Eine weitere Konstellation ist eine Schilddrüsenhormonresistenz. Hier ist die Ursache häufig eben Stress. Ja, also man sieht, Stress, Stressoren, körperliche, psychische sind ein Riesenthema. Ja, deshalb immer, wenn es darum geht, Schilddrüsenerkrankungen zu behandeln, hier müssen wir ganzheitlich hinschauen. Alles andere ist einfach zu kurz gedacht. Also bei einer Hormonresistenz ist es so, dass die Zellen einfach die Hormone nicht aufnehmen. Die Ursache ist hohes Cortisol. Auch hier ist es wieder ein Schutzmechanismus. Und da sehen die Schilddrüsenwerte ganz normal aus. Zu Schilddrüsenwerten kann man natürlich stundenlang was erzählen. Es lohnt sich wirklich einmal zu lernen, was bedeuten diese Konstellationen, was bedeuten die Schilddrüsenwerte und wie sehen die bei mir aus. Bei Hashimoto zum Beispiel ist es so, dass es eine Erkrankung, die begleitet einen ja ein Leben lang. Ja, man kann zwar in Remission gehen, ich persönlich bin auch in Remission, aber es ist ein sehr, sehr empfindliches System und reagiert schnell auf äußere Umstände, wenn die nicht in Ordnung sind. Wenn man Stress hat, wenn man vielleicht ein Kind bekommt, weil die hormonelle Situation sich verändert oder in die Wechseljahre kommt. Also es ist ein sehr, sehr empfindliches System und man sollte in der Lage sein, das ist so meine Sicht und meine Mission, das Ganze deuten zu können, ja, um auch selber immer wieder die entsprechenden Maßnahmen ergreifen zu können. Der zweite wichtige Part bei den Schilddrüsenwerten sind die Antikörper. Und hier ist es so, dass die Behandlung etwas anders aussieht, je nachdem, ob die erhöht sind oder nicht. Wenn die Antikörper erhöht sind, haben wir ein Autoimmungeschehen. Und es ist wirklich äußerst wichtig und Schritt Nummer eins, diese zu senken, ja, diesen Aufruhr im Körper zu stoppen. Ja, der Körper steht on fire. Und es ist natürlich so, dass wenn weniger Entzündungen in der Schilddrüse sind, wird weniger Schaden angerichtet. Ja, hohe Antikörper bedeuten eine andauernde Entzündung und diese zerstört nach und nach das Gewebe. Und je länger die Antikörper aktiv sind, desto weniger funktionsfähiges Schilddrüsengewebe bleibt übrig. Ja, desto mehr muss man von außen substituieren, desto schwieriger ist es aber auch, mit Hormonen einzustellen. Und je weniger Schilddrüsenhormone produziert werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit, eine Unterfunktion zu haben. Ja, mit diesen ganz typischen Symptomen wie Müdigkeit, Gewichtszunahme, Haarausfall, Kälteempfindlichkeit, Verdauungsstörungen, Hormonbeschwerden. Und so eine Entzündung, also diese Antikörper, die sehr erhöhten, haben Auswirkungen auf den gesamten Körper. Ja, denn Hashimoto betrifft nicht nur die Schilddrüse. Eine aktive Autoimmunreaktion kann Gelenkschmerzen, Hautprobleme, Verdauungsbeschwerden und Stimmungsschwankungen verstärken. Und je niedriger die Antikörper, desto geringer auch das Risiko für weitere Autoimmunerkrankungen. Das wissen viele nicht, dass wir mit einer Hashimoto, die permanent aktiv ist, auch die Gefahr verstärken, dass andere Autoimmunerkrankungen ausbrechen können. Ja? Also je länger das Immunsystem überaktiv bleibt, desto höher ist das Risiko, dass auch andere Organe angegriffen werden. Und typische Folgeerkrankungen sind da Zöliakie, Rheuma, Lupus, Vitiligo und Autoimmungastritis. Und wie wir die Antikörper senken, also dazu wird es auch nochmal eine eigene Folge geben, aber vielleicht hier einmal eine grobe Übersicht. Wir müssen die Ernährung optimieren, also keine entzündungsfördernden Lebensmittel wie Zucker, Gluten, verarbeitete Produkte. Dafür aber mehr Lebensmittel, die blutzuckerstabilisierend sind, darmfreundlich, Ballaststoffe enthalten, entzündungshemmend sind. Gluten ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich. Da kann man auch noch lange drüber erzählen. Hier ist das Problem, dass Gluten von der Oberfläche her ähnlich aussieht wie die Schilddrüsenzellen und das schon per se eine Autoimmunreaktion auslösen kann. Also nicht nur für den Darm super schädlich, ja, weil Hashimoto-Betroffene haben ja sowieso ein Darmthema, sondern eben auch die Autoimmunität wird angeheizt. Im zweiten Schritt geht es darum, wie kann ich Stress reduzieren? Chronischer Stress ist ein Trigger für alle Autoimmunreaktionen. Ja, und hier haben wir schon mal die erste große Herausforderung, denn für den Körper ist Stress nicht nur psychischer Stress, also nicht nur seelischer Stress, nicht nur viele To-Do-Listen, Arbeitsbelastungen, belastende Beziehungen und so weiter, sondern auch körperlicher Stress, zum Beispiel Darmstörungen, ja, SIBO, eine Nebennierenschwäche, Schwermetallbelastung, eine überlastete Leber, Hormonschwankungen etc. All das sind Stressoren für den Körper und wir müssen dafür sorgen, dass diese Stressoren immer weniger werden. Es ist ein Fass, welches überläuft und wir gehen dann her und ja, entfernen immer weiter, immer mehr Stressoren aus diesem Fass, um den Körper am Ende in die Selbstregulation zu bringen. Dann müssen wir Nährstoffmängel ausgleichen. Also häufig fehlen bei Hashimoto wichtige Nährstoffe wie Selen, Zink, Vitamin D, Eisen. Hier müssen wir aber vorher testen und dann je nach Test supplementieren. Das ist übrigens der Grund dafür, warum so viele Behandlungen scheitern. Also ich bin früher in der Praxis auch ganz häufig gescheitert, denn diese Erkrankungen müssen einfach ganzheitlich angegangen werden. Das Ziel ist immer, den Körper in die Selbstregulation zu bringen. Und wir müssen uns diese ganzen Ebenen anschauen und das erfordert Zeit und eine wirklich intensive Betreuung und Begleitung. Und früher hatten die Patienten bei mir ja alle paar Wochen einen Termin in der Praxis und das war einfach nicht zielführend. Im Mentoring ist es so, dass wir ja ziemlich täglich Kontakt haben und dass die Menschen ganz viel darüber erfahren, was ihre Symptome und Beschwerden auslöst. Nur so kann man am Ende die Beschwerden auch wirklich loswerden. Die nächste Untersuchung, die wirklich essentiell ist, sind die Mikronährstoffe. Und da schauen wir uns diverse an, die einfach wichtig sind für die Schilddrüsengesundheit. Wir gucken uns Mikronährstoffe im Vollblut an, wie Selen, Zink, Magnesium, Kupfer. Und hier ist es ganz wichtig, dass bestimmte Mikronährstoffe auch wirklich im Vollblut angeschaut werden müssen. Das kann nicht jedes Labor, das machen die Hausärzte oft nicht. Man braucht ein Speziallabor, welches dazu in der Lage ist. Und dann haben wir nochmal die nächste Herausforderung, dass wir häufig eben nicht nach den Referenzwerten schauen. Bei Selen ist das eklatant. Ja? Hier ist es so, dass diese vorgegebenen Referenzbereiche jährlich herabgesetzt werden, weil die Bevölkerung immer weniger Selen hat. Ja, wir sind Selenmangelgebiet, das heißt, wir nehmen sehr wenig Selen zu uns und dann misst man im Labor und hat so Durchschnittswerte der Bevölkerung und die sind natürlich niedrig. Also es wird jährlich der Selenwert, Referenzwert herabgesetzt und wir schauen uns da immer die Zielbereiche an, das ist ganz wichtig, nicht die Referenzbereiche. Das gilt zum Beispiel auch für Eisen, also hier gucken wir aber immer nach dem Ferritin. Der Referenzbereich für Ferritin liegt zum Beispiel zwischen je nach Labor 13 und 150 ng pro Milliliter Und wir wissen aber, dass zum Beispiel für eine adäquate Follikelversorgung der Haare ein Wert von 70 NG pro Milliliter meistens notwendig ist. Ja? Also daran sieht man, wie wichtig es ist, diese ganzen Werte auch richtig zu beurteilen. Ja? Es reicht einfach nicht, sich die anzuschauen. Als Laie hat man da wirklich Schwierigkeiten, die richtig auch zu interpretieren und zu lesen. Dann ist es so, dass eine Bestandsaufnahme ja am Anfang gemacht wird und dann wird substituiert und dann müssen wir auch zwischendurch immer kontrollieren. Ja, wir müssen sehen, kommt das alles überhaupt an? Bei Darmstörungen jeglicher Art haben wir da häufig Schwierigkeiten. Also viele haben einfach super Probleme, den Ferritinwert in die Höhe zu bekommen, weil sie eben Darmstörungen haben. Und da ist nicht die Lösung, immer mehr Eisen zu nehmen, sondern da ist eben die Lösung, die Ursachen zu beheben. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Glutenunverträglichkeit, ja. Es ist heutzutage leider fast nicht mehr möglich, sich ausreichend mit allen Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen. Und dafür gibt es viele, viele Gründe. Also angefangen bei den ausgelaugten Böden durch Monokulturen, ja, und dabei auch ein übermäßigter Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pestiziden verlieren die Böden wichtige Mineralstoffe, die die Pflanzen benötigen, um einfach auch nährstoffreich zu wachsen. Dann haben wir die Verarbeitung und Lagerung. Also durch Lagerung verliert frisches Obst und Gemüse mit der Zeit Vitamine und besonders da, auch wenn es lange gelagert oder transportiert wird. Vitamin C zum Beispiel ist super empfindlich gegenüber Sauerstoff und Licht. Auch die industrielle Verarbeitung, also viele Vitamine und Mineralstoffe gehen bei der Verarbeitung, also beim Schälen, Erhitzen, Konservieren verloren. Ja, Weißmehl enthält zum Beispiel viel weniger Nährstoffe als Vollkornmehl. Und es wird auf Ertrag und nicht auf Nährstoffe gezüchtet. Das ist auch nochmal super wichtig zu wissen. Ja, also moderne Züchtungen fokussieren auf Ertrag. Das Obst und Gemüse soll widerstandsfähig sein und schön aussehen. Und das alles auf Kosten des Nährstoffgehalts. Und dann gibt es noch einen Verdünnungseffekt. Ja, bei hohem Ertrag kann der Nährstoffgehalt pro Kilogramm sinken, da die Pflanzen nicht mehr Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen können. Also dazu kommt eine zu frühe Ernte ganz häufig und lange Transportwege. Dann haben wir den Klimawandel und die Umweltverschmutzung. Also es gibt vielerlei Gründe dafür, warum wir alle nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden. Und deshalb sind Mikronährstoffanalysen so wichtig, um wirklich auch zu wissen, was brauche ich, wovon habe ich zu wenig, was muss ich vielleicht gar nicht substituieren und wovon habe ich vielleicht zu viel substituiert. Und dann müssen auch regelmäßige Kontrollen stattfinden. Bei der Schilddrüse ist das wirklich super wichtig, weil sonst fehlen auch Baustoffe. Ja? Wir müssen ausreichend versorgt sein mit Jod, mit Selen, mit Eisen, mit Vitamin D, aber auch mit Proteinen. Die nächste wichtige Untersuchung ist eine Mikrobiomanalyse. Da spreche ich einfach aus Erfahrung. Das sind so Erfahrungswerte der letzten 15 Jahre. Ich bin ja nicht nur selber betroffen, sondern habe mich ja auch schon in der Praxis vor langer, langer Zeit auf das Thema Schilddrüsenerkrankungen spezialisiert und eben alles, was dazugehört. Und dazu gehört auch der Darm. Ganz häufig zu finden ist ein Leaky Gut bei jeglicher Art von Schilddrüsenerkrankungen und Beschwerden. Oder Entzündungen oder Parasiten oder Pilze. Und all das sorgt dafür, dass zum einen die Autoimmunität immer wieder befeuert wird bei Hashimoto. Zum anderen haben wir aber auch das Problem der Konversionsstörungen. Wir haben das Problem der Hormonstörungen, weil ein überlasteter Darm auch die Leber belastet. Ja, da werden zum Beispiel 60% der freien Hormone konvertiert, umgewandelt, also aus dem FT4 wird das aktive FT3 und das passiert zu 60% in der Leber, zu 20% im Darm. Nur wenn der Darm belastet ist, haben wir auch eine überlastete Leber. Nur um zu wissen, wo wir mit der Therapie ansetzen müssen, brauchen wir einen Test, brauchen wir eine Bestandsaufnahme, müssen wissen, in welche Richtung es geht. Und hier ganz, ganz wichtig, denn das sehe ich ganz häufig, das wird vernachlässigt, es muss auch kontrolliert werden. Nach ca. 3-4 Monaten muss ich mir angucken, ob das, was ich da unternommen habe, auch Wirkung zeigt. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Wir können immer nur aus unserem Wissensschatz schöpfen und die bestmögliche Therapie empfehlen, aber das heißt nicht, dass die wirken muss. Denn denn die Menschen sind ja unterschiedlich. Ja, das heißt, Mikrobiomanalyse, der Darm muss wirklich tippitoppi sein. Der Darm ist die Wurzel unserer Gesundheit. Ja, das ist wie bei einer Pflanze. Der Darm muss wirklich absolut in Ordnung sein, sonst kann man sich auch alle weiteren Maßnahmen sparen. Dann haben wir diverse weitere Untersuchungen, die auch ein Stück vom Ist-Zustand abhängig sind, also davon, wie es dir geht, welche Beschwerden du hast. Aber so ein Cortisol-Tagesprofil ist wichtig in den meisten Fällen. Da ist es so, dass viele Betroffene auch ein Cortisol-Thema haben, also auf der Nebennierenebene ein Thema. Ganz häufig nicht mehr das erste Stadium, wo es einen Cortisolüberschuss gibt, sondern schon das zweite Stadium, wo die Nebenniere sich langsam erschöpft. Im ersten Stadium fühlen sich die meisten Betroffenen noch super wohl. Ja, also die haben zwar schon Beschwerden in Form von immer wieder Müdigkeit und Erschöpfung, aber häufig sorgt das viele, viele Cortisol noch dafür, dass man viel Power hat und sich eher wohlfühlt und gut fühlt, ja, und aktiviert und motiviert. Das Problem dabei ist aber, dass dieser Zustand sich ja mit der Zeit erschöpft. Und dann haben wir eine Nebennierenschwäche, die ja gravierende Auswirkungen auf den gesamten Organismus hat, also auf die Schilddrüse, aber auch auf den Darm. Und daher schauen wir uns da den Cortisolspiegel an. Wir haben aber natürlich auch die Beschwerden, also die Klinik. Wir gucken auch immer, wie geht es demjenigen. Wir behandeln ja nicht die Werte, sondern den Menschen. Dann kann es notwendig sein, sich mal den HOMA-Index anzuschauen, um auszuschließen, dass da eine Insulinresistenz ist. Also auch das ist relativ weit verbreitet. Dann guckt man nach stillen Entzündungen, also der CRP-Wert oder der HSCRP, der möglichst unter 0,5 sein sollte, weil auch das ist häufig eben ein Thema. Und dann haben wir noch sowas wie Ferritin, das Blutbild. Eventuell würden wir uns auch nochmal einen Hormonstatus anschauen, wobei hier muss man sagen, dass die Geschlechtshormone, die Sexualhormone wie Östrogen, Progesteron, Testosteron etc., wenn die aus der Balance geraten sind, dann haben wir Ursachen. Ja, also das ist nicht etwas, was als ja ein alleine auftritt, sondern infolge von, also infolge eines desregulierten Nervensystems, also einer Nebennierenschwäche. Der Darm spielt eine super große Rolle und die Leber. Ich hoffe, ich konnte veranschaulichen, wie wichtig es ist, Diagnostik zu machen, also die richtige Diagnostik, diese auch richtig interpretieren zu können und dann auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass man da ein Verständnis für bekommt. Und wenn du dich irgendwo wiederfindest in all dem, was ich heute erzählt habe, kannst du dich auch gerne an mich wenden. Du kannst dir ein kostenloses Kennenlerngespräch vereinbaren und dann schauen wir uns gemeinsam deine Situation an. Ich kann dir dann sagen, welche Schritte du gehen musst, damit du beschwerdefrei wirst. Den Link findest du in den Shownotes oder auf meiner Instagram-Seite in der Bio. Buch dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch, dann schaue ich, ob und wie ich dir helfen kann.